Video und Podcast X-Technik Automation.
Für unsere Video- und Podcast-Serie X-Technik Automation waren wir dieses Mal zu Gast bei Siemens in Linz und sprachen mit Ingenieur Matthias Kneißl, Bereichsleiter Maschinenbau in Österreich und CEE. In unserem Gespräch ging es um die tiefgreifende Transformation im Maschinenbau und darum, welche Rolle Siemens dabei einnimmt. Unter dem Schlagwort One Tech Company verfolgt das Unternehmen einen neuen ganzheitlichen Ansatz. Weg von einzelnen Komponenten hin zu integrierten Systemen, offenen Plattformen und neuen Geschäftsmodellen. Mein Gesprächspartner Matthias Kneißl erläuterte, wie Maschinenbauer trotz steigenden Kostendrucks, Fachkräftemangel und wachsender Komplexität wettbewerbsfähig bleiben können und warum Themen wie durchgängige Daten, digitaler Zwilling und künstliche Intelligenz sowie auch Regulatorien dabei entscheidend sind. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Wir sind heute bei Siemens in Linz. Ich darf mit Matthias Kneißl, dem Bereichsleiter Maschinenbau für Österreich und den CE-Raum, ein Interview führen.
Herzlich willkommen bei uns in Linz.
Es geht unter anderem um den Transformationsprozess, den Siemens ja auch seit ein paar Monaten durchlebt. Das heißt, dieser Transformationsprozess zur One Tech Company ist organisatorisch auch so aufgehangen, dass der Maschinenbau zum ersten Mal einen eigenen Bereich bekommen kann. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen, was diese Strukturänderung konkret auch für den Maschinenbauer aus Sicht von Siemens bedeutet?
Sehr gerne. Also dieser Transformationsprozess zur One Tech Company soll uns halt vor allem näher an die Kunden bringen und die Herausforderungen, die sich einfach über die letzten 15 Jahre durchaus gewandelt haben, gerade auch im Maschinenbau, ein bisschen besser begegnen. Deswegen auch ein eigener Bereich für das Thema Maschinenbau. Wir sehen hier, dass die Technologie allein nicht mehr der Engpass ist heutzutage, sondern vor allem geht es darum, Systeme zu haben, Systeme zu entwickeln, die sich dynamisch anpassen können. Und hier versuchen wir mit einem gesamtheitlichen Ansatz eben noch integrativer zusammenzuarbeiten.
Wie wir alle mitbekommen, seit sehr langer Zeit ist ja auch die Herausforderung bei den Maschinenbauern nicht nur einmal die steigenden Energiepreise und der Fachkräftemangel, sondern es sind auch die globalen Herausforderungen. Es ist einiges, was sozusagen auf die Unternehmen zukommt. Wie kann Siemens aus Sicht von Siemens sozusagen diese Fragen auch beantworten und den Maschinenbauer eben in Zukunft vielleicht sogar unterstützen?
Es gibt einige Herausforderungen und was wir halt derzeit sehen, ist ein sehr herausfordernder Markt für unsere Kunden im Maschinenbau. Und dieser Markt führt halt auch mittlerweile zu Herausforderungen, die vielleicht vor 10 Jahren so nicht existiert haben. Ich nehme da zum Beispiel das Thema Time to Cash gerne her. Es redet jeder über Time to Market, aber wir sind in einem Sondermaschinenbauland Österreich. Standardserien entwickeln ist natürlich Thema. Aber jetzt geht es vor allem auch darum, den Cashflow am Laufen zu halten. Und da versuchen wir mit einem gesamtheitlichen Ansatz, mit einem interoperablen System, wirklich von der Anfragephase über die Designphase, mechanische Konstruktion, elektrische Konstruktion und dann über die Automatisierung bis zur in Betrieb genommenen Maschine, einfach die Maschinenbauer dabei zu unterstützen, schneller von der Anfrage zur in Betrieb genommenen Maschine zu kommen, was dazu führt, dass einfach schneller auch wieder Cashflow für die Maschinenbauer da ist.
Das heißt, es gibt einen Punkt oder mehrere Punkte, wo der Maschinenbauer oder Sondermaschinenbauer Geld verliert, sage ich einmal. Das siehst du schon so.
Geld verliert. Wir kommen halt in dem stark Sondermaschinenbau geprägten Land Österreich aus einem mit hohem Domain-Know-how, haben wir wirklich Nischen gut besetzt aus Österreich raus. Wir haben ein sehr hohes Domain-Know-how im Maschinenbau. Und genau hier geht es darum, okay, wir haben diese Vergangenheit, es ist alles engineered to order. Wie kann ich hier jetzt deutlich schneller, dynamischer werden, weil Engineering-Kosten im Gesamtprozess durchaus ein sehr hoher Faktor sind. Ja.
Und wird es erfahrungsmäßig auch schon angenommen von den Unternehmen? Also gehen die auch auf das Angebot ein?
Es ist ja kein neues Angebot und es ist ja Siemens hier auch nicht allein und das ist ja auch bei uns so ein bisschen in dem Thema One Tech Company ist die Offenheit und die Flexibilität auch im Zusammenarbeit mit anderen Marktplayern und Partnern ganz, ganz wichtig. Das heißt, es ist ja kein dezidiertes Angebot von Siemens, sondern wir verstehen uns hier einfach als Struktur- und Systempartner von den Maschinenbauern viel weniger jetzt als reiner Komponentenlieferant, ja, so wie wir natürlich auch oft gesehen wurden, war in der Vergangenheit richtig. Jetzt sehen wir uns da durchaus mehr als Struktur- und Systempartner. Und dann geht es darum, die beste Kette zu finden, um das abzubilden.
Das heißt, man passt sich natürlich auch den Marktentwicklungen an, weil das haben die letzten Jahre natürlich auch gefordert.
Absolut. Also natürlich, das Thema Preis ist essentiell. Das heißt, wenn man auf die Komponente an sich schaut, geht es um die Technologie und den Preis von der Komponente an sich. Wir würden aber behaupten, und das zeigen auch die Gespräche mit den Maschinenbauern, die gesamte Engineering-Kette von Anfrage zur in Betrieb genommenen Maschine hat einen so hohen Kostenanteil, dort ist wirklich noch vieles an Potenzial da. Und die Firmen, die da schon begonnen haben, um dann auf deine Frage zurückzukommen, die Firmen, die schon begonnen haben oder sogar schon vereinzelt in diesen Systemen arbeiten, wir haben ein paar tolle Referenzen, da sieht man wirklich, dass man Engineering-Kosten bis zu 30% nach unten bringen kann.
Aber du sprichst es auch eben gerade an, also die schon begonnen haben. Wir haben ja auch nach wie vor, was man in den Gesprächen auch mitbekommt, immer die Herausforderung, dass wirklich gestartet wird. Also die Lösungen gibt es, natürlich auch gerade von eurer Seite her, aber sozusagen die Überzeugung, dass man jetzt einfach den Prozess startet, das ist nach wie vor eigentlich noch so die Stufe, die überwunden werden muss. Würdest du dem zustimmen?
Absolut, absolut. Es ist immer so schwierig, den Startzeitpunkt zu finden. Es gibt diesen berühmten Spruch, ja, ich habe keine Zeit zum Sägeschleifen, ich muss Bäume schneiden. Ja. Und in diesem Hustle befinden sich einfach ein paar unserer Kunden, beziehungsweise natürlich nicht nur im Maschinenbau, sondern generell. Ja, geht ja vielen ähnlich. Ja. Und da hilft mir auch gerade, wenn ich in dem Gespräch bin mit den C-Levels der Maschinenbauer, die Frage zu stellen einfach, denkt man wirklich, ist das in 10 Jahren noch der Fall, mehr Maschinen zu verkaufen als heute? Verkaufe ich wirklich in 10 Jahren noch mehr Maschinen als heute? Also heute habe ich ja den Status, ich verkaufe angenommen 100 Maschinen und verdiene damit 100 Geld, jetzt um plakativ zu sein. Mhm. Ja. Was ist, wenn ich hier nur mehr 80 Maschinen verkaufe, aber mein Ziel ist ja möglicherweise 120 Geld zu verdienen und nicht 80? Das heißt, hier muss ich mir einfach die Frage stellen, wie kann ich das machen? Welche Herausforderungen muss ich mir hier stellen? Und wann muss ich damit beginnen? Und wenn ich jetzt auf 5 oder 10 Jahre schaue und wir reden über Strukturänderungen, also es wird nicht funktionieren, einfach nur eine Software zu kaufen, sondern es geht wirklich auch darum, und wir sehen, die erfolgreichsten Unternehmen in dem Bereich haben ihre Struktur angepasst oder passen ihre Struktur an diese dynamische Kette. Dort ist eine Strukturänderung notwendig und das geschieht nicht über Nacht.
Das ist aber spannend, dass du das ansprichst, finde ich, weil oft wird ja auch gesagt, dieser Transformationsprozess bei den Maschinenbauern ist eher das Problem von Generationen. Das stimmt aber so gar nicht, was man in den Gesprächen auch mitbekommt, sondern du bestätigst, ist ja eher der Strukturwandel, der vollzogen werden muss und der ist ja generationenunabhängig. Das heißt, man muss eigentlich eher überzeugen, dass man neue Wege geht, also eben nicht nur mit neuen Strategien und mit neuen Konzepten Geld verdienen, sondern eben vor allen Dingen auch die eigene Struktur überdenken und anpassen.
Genau, also ich würde es definitiv nicht als Generationenthema abschieben. Ja, man ist immer in einem Generationenshift automatisch in einem Unternehmen zwischen 15 und 65 Jahren die Personen. Das ist heute so, das ist in 10 Jahren so.
Das bleibt
also
so.
Auf das Thema kann man sich nicht verlassen. Ja, auf das, was man sich verlassen muss, ist eben zu überlegen, wo will ich in 5 oder 10 Jahren stehen und wie viel Hebel habe ich hier? Wie viel Hebel habe ich noch bei den einzelnen Komponenten? Wie viel Hebel habe ich noch in einer Elektrokonstruktion allein? Wie viel Hebel habe ich noch in einer mechanischen Konstruktion allein? Oder habe ich vielleicht einen deutlich größeren Hebel zu sagen, okay, hier arbeitet man interoperabel zusammen, die Systeme verstehen sich gegenseitig, tauschen vielleicht über eine AAS, über so eine Asset Administration Shell, Informationen aus auf einem PLM-System, auf einem was auch immer genannten Datenlayer. Ja. Also da muss man einfach diese Dinge überdenken. Und vielleicht funktioniert das nicht immer mit den bestehenden Strukturen, die aus einem sehr stark ETO-Prozess getriebenen Thema kommen, einfach aus Österreich. Ja.
Ein anderer Punkt ist ja auch aus OEM-Sicht gerade, dass halt wahnsinnig viele unterschiedliche Märkte bedient werden. Das haben wir uns mal drüber unterhalten, das ist Thema. Es gibt preisintensive Märkte und es gibt halt auch andere Märkte. Das heißt, wie kann eine Automatisierungsplattform technisch aus eurer Sicht so aufgebaut sein, dass sie skalierbar bleibt und nicht jedes Mal ein neues Architekturkonzept kreiert werden muss? Gibt es da eine Antwort oder einen Weg?
Eine Antwort würde ich sehr oft gerne suchen. Das ist auch in den Gesprächen, jeder sucht eine Antwort, es gibt sie wahrscheinlich auch hier nicht. Ich würde das Wort Dynamik und Agilität da irgendwie reinbringen, ja. Ich kann nicht eine starre Konzeptplattform entwickeln, mit der ich mich dann versuche, in Märkte zu drängen. Gerade jetzt erleben wir das natürlich, ein sehr starker Käufermarkt teilweise bei den Endkunden. Spezifikationen werden breiter. Der Regulierungswahn nimmt ein bisschen überhand, ja. Man bekommt neue Maschinenverordnungen. Wir haben das Thema CRA. Wir haben das Thema NIS 2. Es werden auch in Zukunft Themen kommen. Andere Staaten der Welt sind da genauso, nicht nur die EU. Das heißt, wir werden hier dynamisch sein müssen und dynamisch vor allem auch, weil natürlich das Detail-Engineering in der Komponentenauswahl vielleicht immer komplexer wird in unseren sehr diversen Umgebungen. Und da geht es einfach darum, dynamisch zu sein. Wann kann ich dynamisch sein? Wenn ich eine gemeinsame Struktur schaffe, die sich ineinander versteht. Das heißt, eine mechanische Konstruktion spricht von denselben Begriffen wie eine elektrische Konstruktion in einem MEP-Plan zum Beispiel, wo wir eine Partnerschaft haben, und mit einem Tierportal. Ja. Wenn sich diese Systeme untereinander verstehen, jetzt nur mal um die einfachsten Beispiele zu nehmen, kann ich deutlich dynamischer agieren in neue Märkte für neue Branchen, als wenn ich immer wieder neue Übersetzungstabellen brauche. Ja.
Das heißt, eigentlich müsste man an einem Strang ziehen, vor allen Dingen auch in der EU, was gerade angesprochen wurde. Man muss einfach verstehen, so kommt es jedenfalls an, die Message, dass man eben nur gemeinsam sozusagen diesen Weg findet, um auch in Zukunft mit der ganzen Marktkonkurrenz weltweit, um dort bestehen zu können.
Ja, also wenn man der neuen Struktur auch bei uns so ein bisschen eine Überschrift auch geben kann, mag das Offenheit sein. Alle Systeme von uns müssen per Design seit ein paar Jahren einfach offen sein. Wir können die Welt auch nicht alleine retten. Ja, Siemens wird das nicht tun können. Es wird auch kein anderer Player tun können. Wir können das Thema nur gemeinsam angehen. Und gemeinsam meine ich jetzt eben vor allem den europäischen Maschinenbau, wo ich sage, okay, wir haben sehr viel Konkurrenz kommend aus Asien. Ja, wir haben regulatorische Themen, die uns beschäftigen auf der ganzen Welt. Wir müssen uns dem stellen und das können wir nur gemeinsam tun.
Wobei der europäische Raum auch immer die Frage für mich dann ist, wo ist die Grenze? Weil er wird ja kontinuierlich erweitert und allein bei dir sozusagen, dein Gebiet geht ja auch nochmal viel weiter als über das Europa hinaus, über das viele denn denken, wenn wir darüber sprechen. Das heißt, da hat man in Zentralasien vor allen Dingen ja auch noch Länder, die man vielleicht noch gar nicht so im Moment in Betracht zieht, die aber irgendwo auch zum europäischen Raum gehören.
Absolut, und genau das ist das, was ich meine mit der Dynamik, die man irgendwie in seinen Strukturen abbilden muss, bewusst um sie zu haben. Wir sprechen hier unser österreichisches Lead Country Bundle, sagen wir dazu. Also wir leiten aus Österreich auch die Länder von Polen bis Israel und mittlerweile bis Kasachstan, nachdem wir uns aus Russland zurückgezogen haben. Das sind vielmals wirklich unbespielte Flächen jetzt für den Maschinenbau, wo wir auch alle selbst noch eben in der Findungsphase sind, weil einfach weltpolitisch so viel passiert.
Und die auch sehr dynamisch agieren, was wir vielleicht teilweise gar nicht so mitbekommen.
Absolut. Auch ja, das ist wirklich auch die spannende Aufgabe, da diese ganzen Bereiche oder den Bereich Maschinenbau über diese Ländergrenzen hinwegzuleiten. Das sind ganz unterschiedliche Märkte aus der Maschinenbauersicht, genauso wie aus der Endkundensicht, wo wir auch versuchen, hier ein paar Brücken zu bauen. Und das kann ich nur anbieten, dass auch hier Brücken geschlagen werden, aus Österreich vielleicht in eine noch unbekannte Branche oder Welt. Mhm. Ja.
Aber eine Welt, die auf jeden Fall in Zukunft auf jeden von uns in diesem Bereich auch zukommt. Also da gebe ich dir auch recht, das sind eben Märkte, gerade Zentralasien oder vielleicht eben die europäischen Länder, die jetzt noch nicht zur EU gehören, die muss man auf jeden Fall eben im Fokus haben. Sonst hat man auch sozusagen für die Ideen und für die neuen Märkte halt sozusagen, den gibt man dann keine Chance, wenn man nicht ein bisschen über die jetzige Grenze hinausgeht. So würde ich das nochmal zusammenfassen auch. Ne?
Absolut, ja, aus geopolitischer Sicht. Und was für mich da auch immer ganz, ganz wichtig mitspielt, ist, die zukünftigen Geschäftsmodelle auch im Kopf zu behalten, jetzt schon. Ja. Also wir sprechen eben davon, angenommen ein Maschinenbauer baut 100 Maschinen im Jahr. Wir reden jetzt über KI, wir reden über die Dynamik, die auch damit entsteht. Ja. KI bringt enorme Geschwindigkeit. Wir müssen jetzt mit sinnvollen Strukturen darüber schauen, dass diese Geschwindigkeit nicht in ein Chaos endet. Mhm. Ja, auch das bestätigt wieder diesen Ansatz. Ja. Und ich bin da auch sehr, sehr optimistisch, was jetzt den österreichischen Maschinenbau angeht. Uns zeichnet seit Jahren und Jahrzehnten aus dieses extrem hohe Domain-Know-how. Deswegen können wir auch Nischen ganz bespielen, teilweise auch gar nicht Nischen, sondern dominieren da Märkte aus Österreich raus, wegen dem hohen Domain-Know-how. Ich bin mir auch sicher, Hier kommen innovative Ideen, wie KI dann auch hier eingesetzt werden kann. Ich denke nur an ein Auto oder an einen Fernseher. Ich kaufe jetzt einen Fernseher und die Streaming-App, die ich in 3 Jahren brauche, die ist noch gar nicht drauf, aber ich kann sie nachladen. Und genau den Gedanken versuchen wir auch gerade mit den Maschinenbauern so ein bisschen zu eruieren, wie wir auch hier Siemens unterstützen können. Welche Geschäftsmodelle gibt's vielleicht in 3, 5, 7 Jahren? Welche tolle App-Idee kommt dann aus der eigenen Entwicklung, weil ich ja dieses Domain-Know-how verbinde mit den technologischen Möglichkeiten? Und wie kann ich jetzt schon dafür sorgen, dass ich nicht erst in 5 Jahren anfange, damit Geld zu verdienen, sondern mir vielleicht jetzt schon die Plattform schaffe, um das möglichst einfach dann auch zu skalieren, ja?
Oder was eben KI eigentlich bedeutet, weil ich glaube, im Moment mit den Entwicklungen, die am Anfang ja ziemlich rasant sind, weiß der ein oder die andere vielleicht noch gar nicht, was möglich ist. Und von daher denke ich auch, da muss viel Gespräch dann auch noch stattfinden. Das ist aber ein guter Punkt, den du angesprochen hast, weil jetzt gerade auch Anfang des Jahres, soweit ich weiß, ja zwischen Siemens und Nvidia eine neue oder verstärkte Kooperation stattgefunden hat. Das heißt, es geht auch in diesen KI-Bereich natürlich.
Absolut. Also ich wiederhole mich da irgendwie schon. Es geht natürlich in die Richtung, also unser Roland Busch, der CEO, steht dann mit dem Kollegen von Nvidia auf der Bühne und sie sprechen über digitale Zwillinge von Produkten, kombiniert mit digitale Zwillinge der Maschinen in einem digitalen Zwilling des Shopfloors. Und die sollen wirklich auch in Echtzeit miteinander interagieren. So, was brauche ich dafür? Erstens wieder zurückzukommen, eine sinnvolle Struktur, ja, die ganzen Disziplinen müssen sich verstehen, aber vor allem brauche ich natürlich die richtige Kapazität auch auf der CPU-Seite. Und hier entwickeln wir mit Nvidia einen Stack, um genau diese Herausforderung zu entgegnen. Ja, das ist vielleicht noch für den einen oder anderen ein bisschen Zukunftsmusik, muss man sagen, ja. Aber diese Vision gibt's ja, dieses Industrial Metaverse, wie wir es auch versuchen, ganz stark KI-getrieben zu unterstützen, ja. Also wir reden ja von KI-Applikationen, die dann einen Operator so weit unterstützen sollen, dass es vielleicht in erster Linie mal ein Co-Pilot ist, der irgendwo dir assistiert und irgendwann übernimmt der aber mal das ganze Thema und du assistierst dann eher. Das heißt, das sind ganz, ganz spannende Dinge, über die wir hier sprechen, auf die wir uns jetzt vorbereiten müssen, weil das wird sehr, sehr schnell gehen. Es wird vielleicht das eine oder andere noch 10 Jahre dauern. Aber trotzdem, wieder gesagt, ich baue 100 Maschinen im Jahr. Warum soll ich die 1000 Maschinen bis dahin nicht auch noch mitnehmen können?
Richtig, und 10 Jahre ist im Grunde genommen im Geschäftsbusiness überhaupt nichts halt. Deswegen, das vergeht schneller, als man denkt. Dem Punkt mit der KI leitet auch gleich zu einem anderen wichtigen Thema über, den du auch schon angesprochen hast. Und zwar sind das diese ganzen Normenänderungen. Wir haben den Cyber Resilience Act, wir haben die neue Maschinenverordnung und sozusagen die ganzen Anforderungen, die jetzt an die Maschinenbauer angetragen werden. Das läuft schon ein bisschen. Wie wir aus Erfahrung wissen, haben einige vielleicht zu lange gewartet. Dieses Jahr ist nun der Zeitpunkt erreicht, wo man wirklich agieren muss. Wie siehst du im Moment sozusagen die Akzeptanz, was das angeht, oder das Agieren von den Maschinenbauern?
Ja, wir haben da erst die letzten 2 Wochen eine sehr interessante Informationsveranstaltungsreihe gehabt. Ja, bewusst auch dieser neue Bereich Maschinenbau wirklich als eigener Bereich gibt uns auch die Möglichkeiten, hier Veranstaltungen bewusst eben auch auf Maschinenbau zu schneidern. Das war jetzt das erste Mal auch in diesem Format, war aus meiner Sicht auch sehr erfolgreich, die Rückmeldungen waren super, weil wir hier hatten auch den Austausch und sie konnten alle auch untereinander sehen, die Maschinenbauer, es waren über 120 Maschinenbaukunden aus Österreich da und die haben auch gesehen, okay, wie weit sind die anderen? Und da muss man ganz ehrlich sagen, viele haben das Thema ernst genommen und sind jetzt auch richtig weit und viele haben da vielleicht noch Aufholbedarf, wir wollen da auch ganz aktiv in die Kommunikation gehen, um zu unterstützen. Es gibt von uns Leitfäden für Maschinenbauer, wie sie in die Umsetzung gehen können. Wir haben entsprechende Software auch hier, die dann die Maschinenbauer unterstützt. Wenn ich das Thema Vulnerabilities angehe, wenn ich das Thema Patch Management, ich muss ja einige Dinge tun als Maschinenbauer in Zukunft, beziehungsweise ich müsste es schon tun und werde erst in Zukunft gestraft. Das ist immer so die Ansichtssache. Ja. Es wird uns alle treffen. Und man muss sich dem entgegenstellen und das sinnvoll angehen. Man muss auch aber gar keine Angst haben. Wir haben das Ganze mit dem Thema Safety vor 20 Jahren hinter uns gebracht. Ja, man kann das so ein bisschen ähnlich sehen. Ja, das Thema Cybersecurity ist so groß. Wir haben so viele Normen. Das schwirrt alles herum. Die Leute sind unsicher. Aber wir haben das Ganze mit dem Thema Safety gemacht. Ich brauche auch hier eine Risikoanalyse. Die Maschinenverordnung hilft mir hier. Sie fasst es zusammen, gerade das Thema Safety und Security. Also das kriegt man hin.
Dem stimme ich zu. Also du hast es gesagt, bei Safety waren genau die ähnlichen Herausforderungen. Was anderes ist aber, bei dem Thema Security haben wir auch immer dieses Security by Design. Und das ist wahrscheinlich das, was viele ein bisschen in diesen Stresslevel dann auch bringt.
Auch uns kann ich ehrlicherweise sagen, natürlich auch wir müssen als Siemens dem CRA entsprechend Produkte liefern, ausliefern. Aber was es halt nicht gibt, wo irgendwie, glaube ich, noch sehr viel Suche da war, auch von den Maschinenbauern, wann kann ich ein Label bestellen, wann kann ich die Simatic CRA-ready bestellen und damit ist mein Problem gelöst. So ist es halt leider nicht. Ich muss da schon selber was tun, aber keine Sorge, es wird die CRA-kompatible Simatic geben. Es gibt sie auch heute schon. Wir entwickeln auch nach den ISO-Normen jetzt schon. Und da müssen wir halt einfach noch ein bisschen mehr ins Doing kommen, alle gemeinsam.
Und dann wird das schon machbar sein. Eine andere Herausforderung ist auch immer noch der heterogene Mix an Komponentenherstellern, die halt bei den Maschinenbauern sozusagen Thema sind. Zum einen erhöht das immer auch den Integrationsaufwand, zum anderen auch den Prüfaufwand. Und wie ist sozusagen aus deiner Sicht, wo ist der Kipppunkt? Also wie kann man sozusagen hier eine Strategie entwickeln, um da nicht in ein Chaos, ein kleines, zu kommen?
Ja. Also natürlich, wir haben ein sehr breites Portfolio, damit könnte man es schon mal lösen, aber wie gesagt, wieder, das ist nicht unbedingt der Ansatz, wir müssen das alles alleine können. Ja. Aber das Detail-Engineering wird natürlich aufwendiger, wenn ich sehr viele verschiedene Hersteller habe, wo ich wieder die Vulnerabilities entsprechend überprüfen muss, wo ich eine Software Bill of Material mitliefern muss. Auch dort habe ich wieder unterschiedliche Firmware-Strukturen. Das muss sich alles irgendwie bedenken in Zukunft. Ja. Wir stehen da natürlich bereit als sehr breiter Komponentenlieferant, aber eben, wie ich schon anfangs gesagt habe, wir versuchen das eher auf der Struktur- und Systempartner-Ebene zu sehen, weil es da eben ganz viel mehr Hebel gibt als jetzt nur vielleicht die Komponente an sich. Ja. Da geht es wirklich darum, dass das alles offen auch miteinander kommunizieren kann.
Das heißt, da sind einige Aufgaben eigentlich zu erfüllen für die Maschinenbauer. Also es wird Ihnen nicht langweilig, würde ich einmal so sagen.
Nein, wird Ihnen nicht langweilig und ich hoffe ganz stark, dass es daran liegt, dass Sie auch sehr viele Aufträge währenddessen bedienen.
Das nächste ist auch noch das Thema der Accelerator-Ansatz, also sprich die offene modulare Plattform mit Partner-Ökosystem, das ist ja auch immer wieder auch Thema bei den Maschinenbauern. Wie stellt ihr sicher, dass diese Offenheit in der Praxis auch wirklich funktioniert?
Das ist genau diese Offenheit, von der ich gesprochen habe, in dieser One-Tech-Company Accelerator ist hier unsere Plattform, unser Marktplatz, wo man sich einerseits austauschen kann, andererseits auch wirklich Produkte von unterschiedlichen Herstellern beziehen. Wir wollen diese Plattform bieten. Wir haben eine gewisse Größe auch in der Industrie. Die wollen wir hier auch zur Verfügung stellen, unseren Partnern, unseren Integrationspartnern, unseren Maschinenbauern. Da geht es eben genau darum, dass das offen ist. Wie wollen wir das sicherstellen? Ich kann es nur sagen, das ist bei uns Grundvoraussetzung. Alles muss nach diesem Accelerator-Ansatz entwickelt werden bei uns. Das ist in der Entwicklungs-DNA mittlerweile verankert. Es muss offen sein, es muss skalierbar sein und so weiter. Wir verankern es und alle Lösungen, die auch auf dem Accelerator platziert werden, müssen es auch sein, sonst werden sie dort nicht Heimat finden.
Jetzt haben wir, wenn man es abschließend zusammenfasst, wahnsinnig viele Themen angesprochen. Also wir waren bei KI, wir waren bei Normen, bei Rechtsgrundlagen, aber auch eben sozusagen die Möglichkeiten, die dem Maschinenbauer offenlegen. Man muss ja auch nicht eben alles sozusagen aus einer Hand nehmen, man kann aber. Oft ist es aber der Fall, dass in den Gesprächen dann sozusagen herauskommt, dass ein bisschen eine, ich sag's jetzt provokant, eine Überforderung dann halt auch da ist. Natürlich möchte man als Maschinenbauer das Bestmögliche, weil man hat ja eine Aufgabe, ein Ziel halt, ja. Und aus eurer Sicht sind es dann eher sozusagen, ihr möchtet sozusagen ein bisschen den Weg auch mit begleiten, weil man natürlich auch die Expertise hat. Wie kommt man jetzt wirklich zusammen mit all diesen Themen, dass man sagen kann, wir schaffen das, um es mal so zu formulieren?
Ja, also was hier natürlich deutlich hilft, ist dieser sehr breite Austausch, den ich auch in meiner Position oder mit meinen Kollegen machen kann. Es gibt ja Maschinenbauer über viele Branchen hinweg, manche sind dort weiter, manche sind da weiter. Also das kann ich auf jeden Fall anbieten, dieser Austausch einfach als Plattform, das ist auch die Idee mit so einer Maschinenbauveranstaltungsreihe, die wir auch sicher wiederholen werden, ein bisschen eine Plattform zu bieten, um genau diesen Austausch zu haben. Wir machen es auch vielleicht andere. Ja? Mhm. Wir können da auch sicher sehr viel zusammenhalten im österreichischen Markt. Ja? Dann müsstest du mir nochmal sagen, was die Frage, zweite Teil der Frage war.
Also sozusagen, wie unterstützt ihr als Siemens, dass der Maschinenbauer diese Herausforderungen meistert? Diese ganzen Herausforderungen, die er hat, eben mit den Möglichkeiten von KI, mit den Rechtsgrundlagen. Also was ist sozusagen aus eurer Sicht der mögliche Weg?
Ja, also da geht es sicher darum, dass auch die Maschinenbauer sich selbst mal ein Zukunftsbild malen. Wo will ich in 5 oder 10 Jahren stehen? Wie schaut vielleicht so eine Struktur aus? Und dann hat sich's einfach wirklich gezeigt in den Projekten, man muss dort anfangen, wo der größte Schmerz liegt. Ja. Mhm. Diese Projekte sind aufwendig, sie sind ressourcenintensiv, ja, auch das muss man mit berücksichtigen. Also muss ich die Leute mitnehmen und wo kann ich sie mitnehmen? Dort, wo ich den größten Schmerz vielleicht mal zu Beginn löse.
Aber der tut weh.
Der größte Schmerz tut jetzt weh und genau dort will ich ja ansetzen, um den Hebel, den größten Hebel zu haben. Mhm. Und da geht's eben drum. Und das ist dann vielleicht das, wo die Leute Angst haben hier. Ich muss ja dann alles gleichzeitig machen. Genau diese Offenheit, über die wir jetzt heute viel gesprochen haben, hilft mir ja hier, wann ich welches System angehe und wann ich mir welche Idee dann wirklich in die Umsetzung gehe, wenn wir von vollkommen offenen Systemen sprechen, die über genau diese Asset Administration Shells austauschen, Informationen, dann kann ich das so machen, wie es bei mir im Zeitplan einfach möglich ist. Ja. Mhm. Also man muss nicht die Angst haben, alles gleichzeitig anzugreifen, weil das funktioniert garantiert nicht. Ja. Das wird auch sehr schnell abgedreht,
viele
so ein Projekt.
Baustellen, ja. Genau.
Genau. Ja. Und deswegen geht es darum, okay, wo habe ich meinen größten Painpoint? Dann fangen wir da halt einfach mal an gemeinsam. Ja. Und das mag mal eine Lösung von uns sein, das mag mal ein bestehendes System sein, wo man einfach sagt, wir integrieren. Ja. Gerade das Thema KI, wir reden da ganz stark, also wir bei Siemens reden da ganz stark von so Co-Piloten für jeden Schritt. Ja. Mhm. Wann sind wieder diese Co-Piloten am besten? Naja, wenn die auch die Co-Piloten dann irgendwann mal miteinander reden können, so wie jetzt die agentischen KI-Systeme halt mittlerweile können. Ja.
Weil das Schlimmste wäre, glaube ich, aus Sicht der Unternehmen, wenn ich über diese Pilotphase eben nicht hinauskomme. Also wenn ich sozusagen irgendwo stehen bleibe und dann das Projekt viel Zeit und wie du auch gesagt hast, Ressourcen gefressen hat und das Ergebnis aber nicht da ist.
Und da haben wir mittlerweile einfach wirklich tolle Beispiele, auch tolle Erfahrungen bei uns in den Teams gemacht, gemeinsam mit den Maschinenbauern, die schon in dieser Transformationsphase sind oder waren. Wir haben mittlerweile 1400 KI-Entwickler bei Siemens. Wir setzen ganz, ganz stark auf das Thema selbst, aber auch natürlich in der Umsetzung, weil eins ist sicher, das Thema KI ist hier, wird hier sein und wird uns ganz schnell sehr viel Veränderung bringen, die wir jetzt aber noch gar nicht vielleicht einschätzen können. Ja.
Gutes Schlusswort. Also gekommen, um zu bleiben und Angst braucht man auf keinen Fall haben, weil Unterstützung gibt es am Markt.
Genau.
Perfekt. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in diesen Prozess, den Siemens gerade durchlebt und aber auch die Möglichkeiten für die Maschinenbauer. Dankeschön.
Vielen Dank. Willkommen.
Der Video- und Podcast X-Technik. Automation. Redaktion Stefanie Englert. Video- und Postproduktion Karl Möstl und Michelle Pelloza. Eine Produktion von X-Technik Industriemarketing.